Ja, herzlichen Dank. Wenn ihr jetzt die Kamera einschaltet, denn es ist ein interaktives Seminar. Es ist nicht eine Einbahnstraße oder das Wort zum Sonntag, sondern es ist ein interaktives Seminar, wo ich ermutigt werde durch eure Reaktionen wie in einem Live-Seminar, wenn man sich auch ins Gesicht schauen kann. Deshalb möchte ich euch Mut machen, das Video einzuschalten. Und ja, es ist wunderbar, dass wir so miteinander Gemeinschaft haben können und sehen können. Wisst ihr, wenn wir ein Seminar veranstaltet hätte, komm in deine Berufung, lebe deinen Traum, werde die beste Version von dir selbst oder sowas dergleichen, was motivationsmäßig natürlich heutzutage recht gefragt ist, nicht nur in der Welt, sondern auch in christlichen Kreisen. Ich glaube, dann hätten wir mehr als doppelt so viele Teilnehmer. Aber bei diesem Seminar, die herrliche Gemeinde, da scheint das gar nicht so spannend oder interessant zu sein auf den ersten Blick. Man denkt sich, okay, Gemeinde, das sind Menschen, die irgendwie sich für den Glauben interessieren, die müssen irgendwie organisiert werden, die müssen ja, zusammenfinden und Verwaltungssachen klären vielleicht. Und was soll das schon mit meinem Leben zu tun haben? Und nichts könnte ferner der Wahrheit sein. Wenn du heute ein Grundlagenseminar erwartest zum Thema geistliche Kriegsführung, dann bist du richtig. Wenn du ein Grundlagenseminar erwartest zu dem Thema, wie kannst du ein Leben führen mit der höchsten Bestimmung, mit Ewigkeitswert, das einen Unterschied macht? Wie kannst du in der tiefsten Erfüllung leben, die du zwischen Wiege und Grab überhaupt nur entdecken kannst? Dann bist du bei diesem Thema richtig. Denn dieses Thema hat mit Verwaltungsfragen oder Detailsachen von Organisationen erstmal gar nichts zu tun, sondern es geht eigentlich um das wichtigste Thema überhaupt. Und egal, ob wir uns das vorstellen können oder nicht, egal, ob du dieses Buch Die herrliche Gemeinde schon gelesen hast oder ob du es dir erst nach diesem Seminar bestellen magst, es kostet nur 10 Euro und ist eigentlich, wäre sein Wert in Gold aufgewogen, auch noch wert, weil es so kostbar ist. Wenn du es nicht gelesen hast, dann macht das nichts. Wir werden die Inhalte dieses Buches besprechen, die ersten drei Kapitel. Und wir werden am Buch ganz getreu entlang gehen diesmal. Und wenn du es schon gelesen hast, hast du umso mehr davon. Wenn du es noch nicht gelesen hast, darfst du dabei bleiben und Hunger bekommen, es danach nochmal für dich selbst zu genießen. Okay. Wenn du die Gliederung hast, vor dir liegen hast, du findest sie auch im Chat, dann kannst du sie ausdrucken oder aufrufen auf deinem Handy. Aber wenn du lieber sagst, okay, dann, wenn ich jetzt am Handy zuschaue, ist es mir zu kompliziert, dann kannst du einfach dich entspannt zurücklehnen und ich werde einfach an der Gliederung entlang jetzt das mit dir besprechen. Es geht um Gottes Plan, Gottes Ruhe und das Bild Evas. Und ja, es geht um Gottes Vorsatz bei der Erschaffung des Menschen. Es geht um das Herzensverlangen Gottes, den wahren Sinn und die Bedeutung hinter dem ganzen Universum. Und ja, wenn du herausfinden willst, worum es eigentlich in der Bibel geht, die Bibel ist ein dickes Buch, dann gilt der Grundsatz, das Wichtigste zuerst. Du findest, worum es in der Bibel geht, tatsächlich im allerersten Kapitel der Bibel. Genauer gesagt in 1. Mose 1, 26. Das ist ein Vers, den wir vorher schon mal gelesen haben, wo es heißt, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, in unserer Gleichgestalt und sie sollen herrschen. Hier sehen wir, worum es in der Bibel geht. Die Bibel ist ein dickes Buch, hat viele Themen, viele Inhalte, aber der Herr hat das Wichtigste am Anfang gestellt. Und wir erfahren, dass Gott aus einem ganz bestimmten Grund den Menschen geschaffen hat. Er hatte eine ganz bestimmte Absicht. Etwas ganz Besonderes liegt dem zugrunde. Und das Besondere ist zuerst mal darin, dass sich in diesem Vers der Dreieine Gott offenbart. Denn Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Gott ist Einzahl, also Gott letztlich im Hebräischen ist schon das Wort Elohim, das eigentlich ein Mehrzahlwort ist, aber auch mit Gott wiedergegeben wird. dann das Prädikat dazu, sprach, ist in der Einzahl. Also dieser Gott, der mehr ist, spricht in der Einzahl. Das zeigt uns die Bedeutung, dass Gott drei ist und einer. Einer und drei, drei und einer, er ist drei einig. Er ist eine Gemeinschaft in Einheit und doch ist er einer. Es ist ein großes Geheimnis, es passt in unser Hirnkastel nicht rein, aber es ist dennoch die Wahrheit. Und es ist über alle Maßen wunderbar. Und dieser Gott, der so komplex ist und so wunderbar ist und so nicht eindimensional fassbar ist, braucht doch etwas Größeres als einen einzigen Menschen. Er braucht einen Menschen, der eine Gemeinschaft ist und gleichzeitig einer ist. Also er braucht ein Wesen, was in etwa ihm entsprechen kann. Und das ist kein Einzelmensch. Das kann nur eine Gemeinschaft von Menschen sein, die aber nicht jeder ihr eigenes Ding machen, sondern als einer sich voranbewegen. Nur dieses Wesen, dieser gemeinschaftliche Mensch, kann den Gott, der eine Vielheit ist und eine Einheit ist, abbilden und zum Ausdruck bringen. Also das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und dieser, Entschuldigung, und dieser Gott, der sich in dieser Art von einem Menschen, in dieser Art von einem besonderen Wesen voranbewegen möchte im Universum, der hat ein Herrschaftsmandat gegeben. Sie sollen herrschen. Er schuf den Menschen, ein Einer, einer allein, und sie, Mehrzahl, sollen herrschen. Wir merken also, genau wie Gott einer und viele ist, ist der Mensch einer und viele. Und das heißt, er braucht eine Gruppe. Er braucht eine Gruppe von Menschen. Das ist ganz wichtig, sonst verliert Gott dabei. Er kann nur gewinnen, er kann nur vorangehen und sein Herzensverlangen erfüllen durch diese Gruppe. Und diese Gruppe muss wie er sein, in seiner Gleichheit sein. Sie kann nicht ihr Ding machen, sie kann nicht gut gemeint nebenher laufen, sondern sie muss in seiner Gleichheit sich bewegen. Sie muss ihm entsprechen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Gott zu dem Seinen kommt. Also Punkt B, es verlangte Gott nach einem herrschenden Menschen, nach einem regierenden Menschen, einem Menschen mit Autorität, einem Menschen, der für ihn auf der Erde herrschen würde, dann ist er zufriedengestellt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Stelle im Buch hinweisen, die von dieser Sache sprechen, dass Gott eben diese Gruppe braucht. Davon ist in der Rede auf Seite 11 in dem Buch, die herrliche Gemeinde auf Seite 11 in der Mitte, und dass Gott den herrschenden Menschen braucht, davon ist die Rede auf Seite 12 ganz oben. Gottes Plan wird somit durch den Menschen erfüllt, ich zitiere aus dem Buch, Seite 11 unten, und durch diesen bekommt Gott, was er braucht. Gott braucht etwas. Sag mal, was kann denn ein allmächtiger, allgenügender Gott brauchen? Fehlt dir was, Gott? Ja, ihm fehlt für sich genommen gar nichts. Er ist vollkommen und vollständig. Aber sein Herzensverlangen zielt auf etwas ab, wo er mit einem Wesen kooperieren will. Und das, um es kurz zu machen, bist du und bin ich. Also ich rede hier von dir. Ich rede von einem wunderbaren Wesen, was Gott einfangen, enthalten kann und zum Ausdruck bringen kann, was einen Unterschied macht für die Ewigkeit im Universum. Und das sind du und ich. Und dieses Wesen allerdings kann nicht einfach so dahin leben und irgendwie für sich selbst den Sinn und die Bedeutung ihres Wesens und Lebens erfinden, sondern dieses Wesen muss herrschen. Es muss Autorität ausüben. Das ist so entscheidend. Das ist eben auf den 12 oben beschrieben. Gott hat dieses Bedürfnis. Er hat dieses Verlangen in seinem Herzen, ein brennendes Verlangen. Und nur wenn er dieses Verlangen gestillt bekommt, einen herrschenden Menschen, eine Gruppe von Menschen, die in Autorität sich voranbewegen, nur dann ist er zufrieden und glücklich. Und dann, wie wir sehen, bei dem Punkt Römisch 2, kommt er zur Ruhe. Also, Punkt C, Gottes Plan wird durch den Menschen erfüllt. Und Gottes eigenes Bedürfnis wird durch den Menschen gestillt. Punkt D. Der Grund, weshalb Gott den Menschen geschaffen hat, besteht darin, dass der Mensch anstelle Satans regieren sollte. Und jetzt kommt dieses Wesen Satan auf die Bühne, ins Gespräch. Und darum ist das jetzt so entscheidend für das gesamte Thema geistliche Kriegsführung. Gott braucht einen Menschen, der herrscht, um Satan zu besiegen, um Satan zu verjagen und zu unterwerfen. Und das will er eben nicht nur einfach selber unilateral als Gott tun, sondern er will es durch einen Menschen, ein Geschöpf tun. Und warum das überhaupt nötig ist, wird beschrieben auf Seite 12. Und da ist die Rede davon, dass Satan ursprünglich einer der allerhöchsten Engelwesen war. Nennen wir ihn Luzifer, oder in der Bibel heißt er Jesaja 14 Morgenstern, heller Morgenstern. Er war unmittelbar an der Spitze bei Gott, aber er wollte an die komplette Spitze, er wollte Gott entthronen. Und darum rebellierte er. Er rebellierte, davon ist in Jesaja 14 die Rede, in Hesekiel 28. Er war unmittelbar bei Gott, aber das genügte ihm nicht. Er wollte Gott übertrumpfen und hat mit einer Anzahl von Engeln eine Rebellion, eine Revolte gegen Gott getan. Und das war bereits vor langer, langer Zeit letztlich. Es war vor, wie wir sehen werden, 1. Mose 1. Schon, es gibt einen Anfang vorm Anfang. Also die Bibel beginnt nicht mit dem Anfang, sondern die Bibel beginnt mit einem Anfang nach dem Anfang. Natürlich, wenn man sagt, in Johannes 1, im Anfang war das Wort, dann kommen wir dem ursprünglichen Anfang nahe. Aber 1. Mose 1 beginnt nicht am Anfang, eine ganz wichtige Erkenntnis. Da war was vorher. Und was war da vorher? Das erfahren wir erst später in Jesaja 14. Es gab bereits vor 1. Mose 1, gab es schon einen Engelsturz. Gab es eine Revolte, gab es eine Erhebung gegen Gott. Und Satan fiel auf die Erde. Und dann geschah eben das, was viele eben nicht wissen. In der Fußnote zu Elberfelder Bibel ist es erwähnt, wenn du den ersten Vers der Bibel nimmst, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, soweit noch okay. Und im nächsten Vers, 1. Mose 1, 2, und die Erde ward wüst und leer. Viele Übersetzungen übersetzen dieses Wort Haya aus dem Hebräischen mit die Erde war wüst und leer. Aber Gott hat die Erde nicht wüst und leer geschaffen, heißt es in Jesaja 45. Gott schafft nichts wüst und leer und als Chaos. Gott schafft gemäß seiner inneren Ordnung alles wunderschön. Also ist etwas geschehen. Und zwar müssen wir verstehen, und das beschreibt Watchman Nee auf Seite 13 seines Buches, dass dieses hebräische Wort mit ward, altertümlich gesprochen, oder mit wurde, übersetzt werden muss, richtigerweise. Die Erde wurde wüst und leer, und in der gleichen Logik wie in 1. Mose 19, Lots Frau zur Salzsäule wurde, als sie zurückschaute. Sie war noch keine Salzsäule, sie wurde es erst. Genauso war die Erde in 1. Mose 1,1 nicht wüst und leer, aber in 1. Mose 1,2 wurde sie wüst und leer. Und die entscheidende Frage ist, was um alles in der Welt geschah zwischen 1. Mose 1,1 und 1. Mose 1,2, dass die Erde in dieses Chaos gestürzt wurde. Ganz einfach, die Antwort ist der Engelsturz. Satan rebellierte gegen Gott und er wurde auf die Erde geschleudert mit seinen Engelsfürstentümern und damit ist eine kosmische Katastrophe entstanden. Die wunderschön geschaffene Erde ist beschädigt worden und die Erde wurde in ein Chaos gestürzt. Sie wurde in Mitleidenschaft gezogen und sie wurde schwer, schwer beschädigt. Und was wir ab 1. Mose 1,2 lesen, ist gar nicht der ursprüngliche Schöpfungsbericht, sondern der Wiederherstellungsbericht der beschädigten, gefallenen Schöpfung nach dem Sturz Satans. Für manche von euch mag das ganz radikal eine neue Erkenntnis sein, aber studiert es selber für euch im Wort und ihr werdet merken, dass eine ganze Menge für diese Deutung spricht. Gut, auf alle Fälle, das ist der Grund, warum Gott einen herrschenden Menschen braucht. Er braucht einen herrschenden Menschen, um wiederherzustellen und wiederzuerlangen, was Satan beschädigt hat, was Satan zerstört hat. Darum braucht er dieses Wesen, das ihm entspricht, diesen gemeinschaftlichen Menschen, der als eine Gruppe sich voranbewegt, als einer in Autorität, um Satan zu besiegen. Genau, das ist der Punkt D in der Gliederung. Jetzt kommen wir zu Punkt E. Wenn das Reich Gottes kommen soll, muss Satan hinausgeworfen werden. Und davon ist im Buch auf Seite 14 in der Mitte die Rede. Da steht, soll das Reich Gottes kommen, dann muss Satan von der Erde vertrieben werden. Soll Gottes Wille geschehen, so muss er auf der Erde geschehen. Soll Gottes Name geheiligt werden, dann muss er auf der Erde geheiligt werden. Watchman Nee beschreibt der ganze Schauplatz des kosmischen Konflikts und des kosmischen Dramas ist die Erde. Es ist nicht der Himmel. Es ist die Erde. Und das wird auch deutlich, wenn wir 1. Mose 2 studieren. Da steht nämlich geschrieben, in 1. Mose 2, 4, dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Hier wird die Sequenz, die Reihenfolge Himmel und Erde genannt. Und unmittelbar darauf, in Vers 5, unmittelbar darauf, im zweiten Teil von Vers 4, an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, seht ihr eine Invertierung dieser Reihenfolge. Vorher habt ihr im ersten Teil von 2, Vers 4 Himmel und Erde, merkt ihr es, wenn ihr eine Bibel dabei habt, und sofort im zweiten Halbvers switcht es rum zu Erde und Himmel. Warum dieser Switch? In der Bibel ist nichts bedeutungslos. Warum am Anfang Himmel und Erde und dann Erde und Himmel? Weil mit der Erde was passiert ist. Weil bevor es zurückgeht zum Himmel, muss auf der Erde ein Sieg aufgerichtet werden. Ich glaube, wir müssen geöffnete Augen bekommen, wie entscheidend diese Zusammenhänge sind, die wir beim Bibellesen oft einfach überlesen haben, für selbstverständlich erachtet haben. Aber nichts davon ist einfach nur eine Randnotiz oder eine oberflächliche Selbstverständlichkeit, sondern alles ist tiefgründig und unglaublich wesentlich, um das große kosmische Drama zu begreifen, in das wir hineingenommen sind. Und wirklich, dieses Seminar, dieses Buch hat damit zu tun, wer du bist, wo du herkommst, wo du hingehst, warum du hier bist. Die großen philosophischen Fragen, warum bin ich auf der Erde, warum um alles in der Welt gibt es mich, hat mit dieser Wirklichkeit zu tun. Das müssen wir sehen. Es geht dich absolut an, es betrifft dich unmittelbar. Du kannst dich nicht rausnehmen, du kannst nicht eine Zuschauerrolle, eine Hinterbänklertum einnehmen und denken, ja, ich lasse die anderen mal ran. Ich mache mein Ding und ich vergrabe mich in Netflix oder sonst wo. Nein, das geht dich an, das betrifft dein Leben. Warum du auf dieser Erde bist, warum du Luft wegatmest auf diesem Planeten, das hat damit zu tun. Ich glaube, wir müssen wirklich, wenn wir noch nicht wach sind, jetzt wach werden. Hallo, wach, du kannst deinen Kaffee beiseite lassen. Ich glaube, das Wort Gottes macht dich jetzt gerade wach. Es macht dich wach und es rüttelt dich auf und es ist gut so. Du kannst den Schlaf und den Schlummer auch von Religion und Tradition aus den Augen reiben, denn jetzt werden Schleier zur Seite genommen. Jetzt scheint das helle Licht der Offenbarung von Gottes klarer Absicht. Danke, Herr. Danke, Herr. Nun kommen wir zu Römisch 2, Gottes Ruhe. Als Gott den Menschen erschuf, war er zufrieden und ruhte. Und wir, bevor wir zum Thema kommen, ist noch ganz wichtig, warum er nicht selber Satan platt macht. Warum zertritt er ihn nicht wie eine Wanze? Es hat einfach damit zu tun, die Antwort darauf hat damit zu tun, dass Gott absolut gerecht ist. Wenn Gott einfach so als allmächtiger Schöpfer ein limitiertes, begrenztes Geschöpf wie Satan, obwohl er mächtig ist, ist er doch nur ein begrenztes Geschöpf im Vergleich zu Gott. Wenn er Satan einfach so platt machen würde, was er könnte, dann könnten alle Engelswesen, könnte Gott den Vorwurf machen, er wäre ungerecht. Er hätte seinen unfairen Vorteil gegen ein Geschöpf eingebracht. Und Gott kann das nicht auf sich sitzen lassen. Gott muss absolut gerecht vorgehen. Und darum kann er nur durch ein Geschöpf, ein anderes Geschöpf, besiegen und richten. Darum kann Gott als Schöpfer das nicht selber ausführen. Er braucht ein Geschöpf, das für ihn in den Boxring steigt. Und dieses Geschöpf, das sollen wir sein. Halleluja. Danke, Herr. Wir sind geadelt und geehrt, diesen Job zu übernehmen. Diese höchste Berufung, die uns adelt und erhebt, anzunehmen. Und jetzt kommen wir zu Gottes Ruhe. Und wir ahnen schon, erst wenn das geschieht, dann kann Gott zur Ruhe kommen. Das sehen wir bereits in 1. Mose 1, 31 und 2, 2. Und wir merken auch bei diesem Thema schon, wir merken bei diesem Thema der Ruhe Gottes schon, dass es hier um Herrschaft geht, und zwar, was er auf Seite 15 auch beschreibt, Watchman Nee, ist, dass er nicht einfach nur sagt, wir sollen herrschen über die Erde, sondern er sagt auch über alle kriechenden Tiere. Und die kriechenden Tiere sind die Schlangen und Skorpionen, die auf der Erde kriechen. Also Satan selbst mit seinen Kohorten und mit seinen Helfershelfern, den Dämonen. Und Jesus gab uns Vollmacht in Lukas 10, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht des Feindes. Das bezieht sich genau auf diese kriechenden Tiere. Dieser Nachsatz ist alles andere als unwichtig. Wir sollen über die kriechenden Tiere herrschen, aber wir haben gemerkt, um über diese kriechenden Tiere zu herrschen, brauchen wir die rechte Autorität. Und eine falsche Autorität bekommen wir in Apostelgeschichte 19 vor Augen gestellt, als die Söhne von Skepha im Namen von Jesus versuchen, Dämonen auszutreiben und kräftig einzelne Löffel bekommen. Warum? Weil sich der Satan und die Dämonen einen Ast lachen, wenn Möchtegern Ghostbusters auf den Plan treten. Wenn einfach Leute sagen, ja, im Namen Jesu kann ich auch was. Und er sagt sich, Jesus kenne ich, von Paulus habe ich gehört. Aber wer bist du, Pappnase? Das sagen Dämonen auch zu uns, wenn wir nicht wirklich Autorität erlangen. Und diese Autorität, und das ist so wichtig, bekommen wir nur, und das wird auf Seite 17 so deutlich gemacht, wenn unser Herz rein ist und wenn es uns wirklich um Gott geht und um Gottes Anliegen geht, wenn es uns noch um uns selber geht, dann disqualifiziert es uns für diese Aufgabe. Solange wir noch selbstbezogen sind und sagen, jedem das Seine, mir das Meiste und vielleicht kann ich noch einen Ministry für Gott machen und komme dabei selber zu Ruhm und Ehre und Ansehen. Solange es uns um das noch geht, lachen sich die Dämonen einen Ast. Und wir werden Gottes Vorsatz nicht erfüllen können. Wir müssen sein wie Jesus. Wir müssen in seiner Gleichheit unterwegs sein. Und das heißt, unser Selbst, unser natürliches Leben muss rausgehen, muss Platz schaffen für das Wesen und das Leben Gottes. Denn nur wenn wir sind wie er, nicht nur grundsätzlich als Kinder Gottes, sondern auch durch unsere Hingabe, durch unsere Ausrichtung sind wie er, dass wir alles aus Christus, durch Christus und in Christus tun wollen. Erst wenn uns das wirklich einnimmt, dann können wir sagen, der Fürst dieser Welt kommt, aber in mir hat er nichts, wie Jesus es sagte. Und deshalb nahmen der Teufel und Dämonen Reis aus unter Geschrei und Entsetzen, wenn sie Jesus kommen sahen. Und sie werden es auch bei dir tun. Vorausgesetzt, sie haben auch in dir nichts. Und sie haben nur dann in dir nichts, wenn du mit Christus erfüllt bist und seinem Leben. Ansonsten haben sie was in dir und es kann sehr, sehr traurig, bestenfalls traurig, schlimmstenfalls schmerzlich enden, wenn du versuchst, Satan entgegenzutreten im direkten Nahkampf. Gut, jetzt noch kurz was zum Thema Ruhe. Wir überspringen ein paar Seiten, weil Psalm 8 und Hebräer 2, hier kannst du selber nachlesen in der Behandlung von dem Thema. Aber die Ruhe Gottes ist auf Seite 27 erwähnt. Und dass der Herr am siebten Tag ruht. Und die Frage ist, warum konnte er ruhen? Er konnte deshalb ruhen, weil er den Menschen hervorgebracht hatte. Weil er sein Wesen hatte. Erst wenn er dieses Wesen hat, kann Gott ruhen. Und er sah alles, was er geschaffen hat. Es war gut. Aber als er den Menschen sah, sagte er, es war sehr gut. Warum dieses Gütesiegel? Es war sehr gut. Weil er jetzt nicht irgendein Wesen oder Tiere erschaffen hat, sondern ein Wesen, durch das er tatsächlich herrschen kann. Herrschen kann. Und erst wenn er herrschen kann, über die Erde herrschen kann, dann kann er zur Ruhe kommen, dann kann sein Vorsatz erfüllt werden. Nun kommen wir zu Römisch 3, zum Bild Evas. Und das ist in Seite 33 erwähnt. Und da wird deutlich gemacht, dass Adam ein Sinnbild ist und Eva auch. Ja, das heißt nicht, dass es Adam und Eva nicht als individuelle Gestalten gegeben hat, sondern das heißt, Adam ist mehr. Er ist ein Sinnbild, ein Symbol für Christus. Und Eva ist ein Symbol für die Gemeinde. Und die Gemeinde als den Leib Christi, die Gemeinde als die Braut Christi. Und wichtig ist, dass wir das sehen, dass in dem Buch die herrliche Gemeinde es gar nicht so sehr um Adam geht, sondern um Eva. Aber jetzt kommt der Clou. Eva ist Adam. Eva ist nicht unterschieden von Adam, sie ist Adam in anderer Gestalt. Halleluja. Und das ist eigentlich so das Wunderbare und das Geheimnisvolle, denn Eva war in Adam verborgen, sie war in ihm drin, als die erste Frau. Und so wie Eva schon vor dem Sündenfall die Bühne betreten hat von Gottes Plan, so ist auch die zweite Gemeinde. Sie wird zwar erst später erwähnt, die zweite Frau, die Gemeinde, sie wird später erwähnt, denn Eva ist ein Sinnbild auf die Gemeinde, aber sie ist auch schon vor Grundlegung der Welt, von Ewigkeit her, vorherbestimmt und geplant gewesen. Und die Gemeinde ist die Wirklichkeit dieses Sinnbildes von Eva in 1. Mose 2. Davon ist die Rede auf Seite 34 des Buches. Gott wollte beide, Adam und Eva, haben. Er will einen siegreichen Christus und er braucht eine siegreiche Gemeinde, um die Werke des Teufels zu stürzen, zu herrschen über den Teufel. Punkt D. Gottes Absicht bei der Schaffung der Gemeinde ist, dass sie eine Gehilfin als Gegenüber von Christus sein soll. Und das ist in 1. Mose 2,18 erwähnt. Und sie kann aber nur eine Gehilfin sein, wenn sie ihm entspricht. Und sie kann ihm nur entsprechen, wenn sie aus ihm genommen ist. Und darum, all die Tiere, die vorbei defilierten als Pärchen, Stier und Kuh, Rüde und Hündin, all diese Tierpärchen waren ungeeignet als Gehilfin. Es musste Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch sein. Es musste letztlich ein Wesen sein, was Gott aus Adam heraus extrahiert, herausgenommen hat, während er schlief. Während Adam schlief, kam die Gemeinde hervor und im Todesschlaf von Christus am Kreuz, als der römische Soldat, ein Speer hinein stach in die Seite, da kam Blut und Wasser heraus in Johannes 19. Und das letztlich ist die Extraktion der Gemeinde am Kreuz bereits aus Christus. Hier sehen wir die Entsprechung. So wie Eva aus Adam kommt, so kommt die Gemeinde aus Christus. Und darum kann sie auch nur eine Gehilfin sein, ihm entsprechend. Und preis dem Herrn. Jetzt der vierte Punkt, die Gemeinde kommt aus Christus heraus. Das bedeutet, sie ist ein Teil von ihm selbst. Sie ist nicht was anderes. Und um es noch mal ganz kurz zu illustrieren, früher dachte ich, Gott hat aus Adam eine Rippe genommen und hat dann Eva herummodelliert mit Zusatzfeatures und Zusatzmaterial. Aber er hat das gar nicht so gemacht. In der Bibel heißt es, er hat diese Rippe als All-Inclusive-Bausatz herausgenommen aus Adam und hat aus dieser Rippe die komplette Frau herausgewölbt, herausgestülpt, herausgezogen, herausgebaut. Alles war inkludiert in dieser Rippe. Er hat keine einzige Kleinigkeit extern hinzugefügt und zu dieser Rippe. Diese Rippe hat die ganze Eva enthalten und sie war komplett zur Gänze in Adam drin. Das bedeutet, es darf nichts Externes, Äußerliches, Menschliches oder aus dem natürlichen Leben zur wahren Gemeinde hinzugefügt werden, sondern die wahre Gemeinde ist Christus selbst. Sie ist Christus, 100% Christ inside. Sie ist einfach Christus. Sie ist ohne Abstriche und ohne Zusätze, ohne künstliche Zusätze sozusagen. Sie ist naturbelassen Christus, Halleluja. Und so muss sie sein. Und das hört sich erstmal ganz putzig an und ganz nett an, so als Offenbarung, wow, sie ist Christus. Manchmal sagt man bei uns in der Gemeinde, menschelt's halt noch. Von welcher Gemeinde redest du? Seine Gemeinde, da menschelt's nicht, denn seine Gemeinde ist Christus. Und da merken wir schon, vieles, was sich heute Gemeinde schimpft, Gemeinde nennt, ist gar nicht seine Gemeinde. Der Name allein macht's nicht. Nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin. Nein, sorry, wo Gemeinde draufsteht heutzutage, ist noch lange nicht Christus drin, ist noch lange nicht Adam drin und seine eigentliche Gemeinde. Wir kommen auf die Zielgerade und wir merken, dass, wie kann das geschehen überhaupt? Wir sind doch so voll von unserem eigenen Leben, unserem natürlichen Leben, unserem Selbst. Wie kann das überhaupt geschehen? Ist das nicht die Quadratur des Kreises? Ist das nicht ein Widerspruch in sich, eine Unmöglichkeit? Wie kann eine Gruppe von Menschen so leer werden von sich selber und so gefüllt werden mit Christus? Und hier kommt Bingo, die Lösung. Es geschieht durch Kreuz und Auferstehung. Und zwar nicht, indem es wehtut, sondern indem Menschen anfangen, sich selbst zu beenden, sich selbst zu stoppen, ihre Haltung zu treten, dass sie Christus mehr wollen als sich selber. Und dass sie sagen, in dieser Haltung zu Gott, einem verzehrenden Verlangen, weil ihr Herz eingenommen ist von dieser Vision. Nicht ich, sondern Christus. Sobald Menschen in diese Haltung gebracht werden, als aufrichtiges Herzensverlangen, weicht aus uns unsere natürliche Veranlagung, unser natürliches Leben und kommt das Auferstehungsleben Gottes, Kreuz und Auferstehungsleben Gottes, kommt in uns hinein und füllt uns an uns ganz normale Menschen werden angefüllt mit dem Leben Gottes, mit der Wirklichkeit Gottes. Und umso mehr Menschen in einer Gruppe von Menschen das tun, umso mehr kommt Christus in diesem gemeinschaftlichen, korporativen Wesen hervor. Und umso mehr werden wir ihm gleichgestaltet und werden wir, wie er ist, und tragen sein Bild, seine Gleichheit und seine Autorität und können damit Satan hinauswerfen und sein Herzensverlangen erfüllen. Und das bedeutet aber, dass wir radikal anders denken müssen über Gemeinde. Wir haben nicht Gemeinde, weil wir einen Kirchturm haben oder einen Leiter haben oder weil wir die Bibel lesen gemeinsam. Das alles macht uns nicht zur Gemeinde. Das Einzige, was uns alle tatsächlich in der Wirklichkeit zur Gemeinde macht, ist, dass wir eingenommen werden von dieser Vision, von der wir jetzt sprachen. Dass wir überwunden werden und dass wir alle wollen irgendwo Christus, aber es reicht nicht. Wir alle müssen Christus mehr wollen wie uns selber. Unser Selbst muss überwunden werden. Wir müssen bereit werden, uns selbst loszulassen. Wir müssen bereit werden, uns von Christus besiegen zu lassen, damit er uns ganz und gar durchdringen kann und damit wir Satan hinauswerfen können und Gott ruhen kann und glücklich und zufrieden ist. Darum und nichts um was anderes geht es bei der herrlichen Gemeinde.